Ist es nicht genial, dass Gott uns heute Morgen beschenken möchte und dass Gott heute Morgen zu uns reden möchte? Und vielleicht hat Gott jetzt sogar schon zu dir geredet durch Gebete, durch Lobpreis. Die Predigt darf ein weiterer Punkt sein, wo Gott vielleicht zu dir redet. Und mein Gebet war und mein Gebet ist es, dass ich einfach ein gutes Werkzeug sein darf für Gott. Und ich möchte so ein Sprachrohr sein und hoffe, dass Gott mich gebraucht, um heute zu dir zu reden. Rudi hatte schon gesagt, wir haben uns vor 2 Wochen einen Beziehungs-TÜV angeschaut und wir haben unsere Beziehung mit Gott mal ein bisschen unter die Lupe genommen und auf den Prüfstand gestellt. Und heute ist der nächste TÜV dran und wir wollen uns unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen heute mal etwas genauer anschauen. Und ich weiß, dass das ein riesengroßes Feld ist, Beziehung zu meinen Mitmenschen. Wir könnten heute Morgen über deinen Ehepartner nachdenken, über deine Kinder, über deinen Chef, über deine Eltern. Es ist ein Riesenspektrum. Aber den Text, den wir uns heute Morgen anschauen wollen, der handelt um das Miteinander in der Gemeinde. Dieser Text, den Paulus geschrieben hat, den schreibt er an die Gemeinde in Rom. Und bei mir in der Bibel, in der Elberfelder, hat dieser Abschnitt die Überschrift Wandel nach dem Grundsatz der Liebe. Und das hat in erster Linie erstmal mit uns Christen in der Gemeinde zu tun, wie wir miteinander umgehen. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Miteinander auch Auswirkungen hat auf andere Menschen in unserem Umfeld, die nicht in der Gemeinde sind, die keine Christen sind. Und den Abschnitt, den wir uns heute anschauen wollen, der ist vielen, glaube ich, ziemlich bekannt. Und man liest diesen Abschnitt und man denkt sich vielleicht, ja, da ist irgendwie nichts Bahnbrechendes Neues dabei. Das habe ich alles schon mal gelesen. Das muss man irgendwie nicht großartig erklären. Aber so, wie wir uns vor 2 Wochen so eine biblische Grundlage angeschaut haben, dass Gott uns liebt, so kann auch dieser Abschnitt vielleicht eine biblische Grundlage sein, vielleicht aber doch was ganz Neues für dich, wo du noch gar nicht so drüber nachgedacht hast. Und als ich diesen Abschnitt vorbereitet habe, habe ich gesagt, ja, den kann man schön in 2 oder 3 Teile teilen. Ich habe noch ein paar Predigttermine bis September. Und dann habe ich angefangen, den Text vorzubereiten. Und was soll ich sagen, wir schauen uns heute einen einzigen Vers an, weil der mich irgendwie so angesprochen hat. Und ich glaube, wenn wir uns mit diesem Vers beschäftigen und dieser Vers uns wirklich wichtig ist, dann sind wir wirklich genug beschäftigt. Dann brauchen wir gar nicht mehr viel andere Verse. Wir wollen direkt loslegen. Und der Text, den wir uns heute anschauen, steht in Römer Kapitel 12. Die Verse 9 bis 21, ich lese trotzdem mal den ganzen Abschnitt, auch wenn wir uns nur mit einem Vers beschäftigen, aber dann begleitet dieser Vers uns oder dieser Abschnitt uns immer wieder und wir können uns schon mal Gedanken machen über die nächsten Sonntage, wenn ich wieder dran bin. Da schreibt Paulus, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend, im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung freut euch, in Bedrängnis harrt aus, im Gebet haltet Stand. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Freut euch mit den sich Freuenden und weint mit den Weinenden. Gestern Abend dachte ich, dass wir heute alle gemeinsam weinen werden. Deutschland hat doch noch die Kurve gekriegt. Von daher dürfen wir uns freuen, auch wenn wir keine Fußballfans sind. Wir dürfen uns mit den Freunden freuen. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sinnt nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und jetzt habt ihr vielleicht gemerkt, wie viel in diesem Abschnitt eigentlich steckt, und es würde unseren Kopf einfach zum Explodieren bringen, wenn wir uns heute den ganzen Text anschauen oder selbst nur die Hälfte anschauen. Deswegen starten wir heute mit dem Vers 9, wo Paulus schreibt, die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse und haltet fest am Guten. Die Liebe sei ungeheuchelt. Das ganze Thema Liebe, das zieht sich nicht nur wie ein roter Faden durch die ganze Bibel, sondern Liebe ist das Herz. Liebe ist der Ursprung des christlichen Glaubens. Warum? Wir haben uns vor 2 Wochen angeschaut, dass Gott unser liebender Vater sein möchte. Vielleicht ist er schon dein liebender Vater. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er seinen Sohn Jesus für unsere Sünden sterben ließ. Unsere Sünden, die uns trennen von Gott, die den Weg zu Gott versperren. So sehr hat Gott uns geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit der Weg zu ihm frei ist. Gottes Liebe war sozusagen die Motivation, uns Menschen zu schaffen, aber auch die Motivation, Gemeinschaft mit uns zu haben. Gott hat uns nicht geschaffen und dann gesagt, ja, jetzt schaut mal, wie ihr euer Leben so lebt, ich bin dann mal wieder weg. Sondern Gott möchte Gemeinschaft mit uns haben, weil er uns so sehr liebt. Und weil wir ihm so wichtig sind, hat er auch diese Welt so genial geschaffen, trotz der Kriege und alles, was es gibt. Aber wenn ihr euch einfach mal diese Vielfalt anschaut oder diese Natur, Gott hat die Welt nicht schwarz-weiß geschaffen. Stellt euch vor, wir würden so rumlaufen wie in einem Schwarz-Weiß-Film. Wir würden keine Farben sehen. Gott hat alles einfach bunt und atemberaubend geschaffen, einfach um uns auch eine Freude zu machen, weil er uns liebt. Ich weiß nicht genau, was Mücken und Champignons hier auf der Erde verloren haben, aber das werde ich Gott im Himmel mal fragen, warum er das auch geschaffen hat. Gott liebt uns. Und ich habe bis jetzt von keiner anderen Religion gehört, die von einem Gott lehrt, der die Menschen liebt. Und Gott ist nicht bloß ein Gott, der ein Charaktermerkmal von vielen hat, das Liebe ist oder Gott liebt uns vielleicht oder Gott liebt ein bisschen mehr, als wir Menschen lieben, sondern Gott ist Liebe. Er hat nicht nur den Charakterzug, sondern er ist Liebe. 1. Johannes 4, Vers 8. Warum hole ich so weit aus? Ich glaube, je mehr wir begreifen, wie sehr Gott uns liebt, desto leichter wird es uns fallen, unsere Mitmenschen zu lieben, unsere Geschwister, unsere Glaubensgeschwister zu lieben. Gottes Liebe sollte uns motivieren, auch einander zu lieben. Und in Johannes 4, in den Versen 10 und 11 heißt es, darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Die Liebe sei ungeheuchelt, schreibt Paulus hier. Und ich persönlich finde, das ist mal ein starker Einstieg in so einen Abschnitt. Ja, wenn der schon so eine Hausnummer bringt, die Liebe sei ungeheuchelt. Ich habe mir gedacht, Paulus, der hätte auch mal ein bisschen softer starten können. Vergiss nicht, vor dem Essen zu beten oder irgendwie sowas. Aber der haut direkt hier sowas raus, die Liebe sei ungeheuchelt. Von welcher Liebe spricht Paulus hier? Welche Liebe meint er? Paulus sagt nicht, dass wir mit unserer Liebe lieben sollen, dass wir aus eigener Kraft heraus lieben sollen. Das können wir versuchen, aber da werden wir nicht weit kommen, je nachdem, um welchen Menschen es so geht. Da kommen wir schnell an unsere Grenzen, manche Menschen zu lieben. Hier steht das griechische Wort Agape und das ist diese göttliche Liebe. Es ist diese göttliche Liebe, mit der Gott uns liebt. Es ist diese göttliche Liebe, mit der wir aber auch andere Menschen lieben können. Und das ist das Unbegreifliche, das ist dieses Unfassbare. Diese göttliche Liebe, die ist in unserem Herzen. Gott möchte, dass wir einander lieben, mit der Liebe, die er in unser Herz gelegt hat. Und das ist eine völlig andere Liebe. In Römer 5, Vers 5 heißt es, und in dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Gottes Liebe ist in unserem Herzen. Sie ist ausgeschüttet in unsere Herzen. Nicht nur ein bisschen, nicht nur zu zwei Drittel, sondern komplett. Und eine Frage, die ich mir persönlich immer wieder stellen möchte und muss: Wie viel sieht man von dieser Liebe, wenn Menschen mit mir zu tun haben? Bin ich einfach nur nett, worüber wir vor zwei Wochen geredet haben, oder sieht man diese göttliche Liebe, die in mir ist? Diese göttliche Liebe, beeinflusst die mein Reden, mein Handeln? Diese göttliche Liebe, beeinflusst die mein Denken? Da geht's ja schon los. Gottes Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Wie viel sieht man davon? Und ehrlich gesagt ist es manchmal oder oft gar nicht so einfach, meinen Nächsten zu lieben. Selbst in der Gemeinde, ja, man soll es kaum glauben, aber auch in der Gemeinde gibt es wahrscheinlich den einen oder anderen Menschen, mit dem wir nicht so gut klarkommen. Natürlich kann es außerhalb der Gemeinde noch viel herausfordernder sein, meinen Nächsten zu lieben. Da ist vielleicht der Chef, der mich schikaniert und wie einen Sklaven behandelt. Da ist eine Kollegin, die ganze Zeit über mich lästert und denkt, ich kriege das nicht mit. Und dann komme ich schnell zu dem Punkt, wo ich sage, ich will diese Person gar nicht lieben. So wie die mich behandelt, die hat das gar nicht verdient. Und trotzdem sagt Jesus, wir sollen unsere Mitmenschen lieben. Unsere Liebe zu ihnen soll ungeheuchelt sein, so wie Paulus das schreibt. Auch wenn ich manche Menschen gar nicht lieben will, und das klingt ziemlich kaltherzig, oder? Von so einem Christen zu sagen, boah, ich will den gar nicht lieben, ich will gar nichts mit dem zu tun haben, weil der so komisch ist, weil ich mit dem nicht klarkomme, ich gehe dem lieber aus dem Weg. Blöd ist, wenn du mit der Person zum Beispiel in einem Büro arbeitest, dann bist du der Person hilflos ausgesetzt, ja, dann musst du dich entscheiden, wie du damit umgehst. Die Liebe sei ungeheuchelt, sagt Paulus. Was soll ich denn konkret tun, wenn es Leute in der Gemeinde oder in meinem Umfeld gibt, mit denen ich nicht klarkomme? Ich kann nicht sagen, boah, halt die Klappe, geh weg, lass mich in Ruhe, ich mag dich nicht. Das wäre zwar die Wahrheit, aber das wäre nicht sehr christlich. Da gibt es mit Sicherheit andere Ansätze, wie man damit umgehen kann. Auf der anderen Seite kann ich auch nicht so tun, als wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wobei ich das schon tun kann. Dieses Sprichwort Friede, Freude, Eierkuchen meint nämlich nur einen oberflächlichen Frieden und keinen echten Frieden. Fand ich ganz interessant. Ja, also ich kann doch Friede, Freude, Eierkuchen machen. Was auch immer der Eierkuchen damit zu tun hat. Aber so ein echter Frieden, so eine echte Liebe ist das dann auch nicht. Anderen etwas vorzuspielen, irgendein gezwungenes Lächeln aufzusetzen und einen so zu begrüßen, ist mit Sicherheit auch nicht der richtige Weg. Aber ich kann doch nicht anders reagieren. Ich bin doch Christ, ich muss den doch lieben. Und wenn ich es nicht kann, dann soll er wenigstens denken, dass ich ihn gern habe. Die Liebe sei ungeheuchelt. Was kann ich tun, damit meine Liebe wirklich ungeheuchelt ist oder mehr und mehr dahin kommt? Ich glaube, eine Hilfe kann sein, und das habe ich eben schon gesagt, dass wir uns immer wieder daran erinnern, wie sehr Gott uns eigentlich liebt, was Gott eigentlich für uns getan hat. Ich glaube, das ist ein Schlüssel. Und ich lese euch nochmal die Stelle vor aus dem ersten Johannesbrief. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Und wie genial ist es, wenn wir nicht sagen, oh, ich muss den jetzt lieben, sondern wenn wir sagen, ich will den lieben. Auch wenn es mir vielleicht schwerfällt, aber ich bin bereit, was dagegen zu tun. Ich mache mir bewusst, wie sehr Gott mich eigentlich liebt. Und ich mache mir bewusst, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in mein Herz und dass ich die Frucht des Geistes in mir trage. Galater 5, 22. Der erste Punkt bei der Aufzählung der Frucht des Geistes, Liebe. Damit geht's los. Nicht mit Freude, mit Freundlichkeit oder Selbstbeherrschung. Es geht los mit Liebe. Damit fängt alles an und davon geht alles andere aus. Liebe. Oh, danke schön. Jetzt kann ich weitermachen. Und schon die Beatles, die haben das erkannt. Die haben dieses Lied geschrieben, All you need is love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Und in dem ersten Satz heißt es sogar, es gibt nichts, was du nicht tun kannst. So heißt es in dem Lied. Denn alles, was du brauchst, ist Liebe. Klingt in der Theorie einfacher als in der Praxis. Aber wie gut ist es, dass wir Gott bitten dürfen, dass auch dieser Teil der Frucht des Geistes, die Liebe, größer wird in uns und einfach heranreift. Und ich kann euch sagen, dass es wirklich funktioniert, wenn wir Gott darum bitten, dass seine Liebe größer wird in unserem Leben. Ich habe in einer Predigt schon mal von einem Mädel erzählt aus meinem alten Bekanntenkreis. Und ich möchte das einfach noch mal kurz erzählen, weil es für mich so ein Riesenzeugnis ist, wie Gott wirken kann. Es gab ein Mädel in meinem Bekanntenkreis und ich nenne das Mädel jetzt einfach mal Maria. Falls heute eine Maria da ist, du bist nicht gemeint. Da gab es Maria und die Maria, ich fand die einfach nur peinlich. Die hat Witze gemacht, die nicht witzig waren. Die hat so peinliche Sachen getan. Und das Komische war, das war aber nur meine Ansicht. Andere sind irgendwie mit ihr klargekommen. Diese Maria, die hat mir nichts getan. Die ist mir nicht irgendwie blöd gekommen. Die hat mich nicht verletzt oder sonst was. Ich habe es nicht geschafft, mit ihr klarzukommen. Was ich ihr aber auch nie gesagt habe. Ja, ich habe ihr nie gesagt, dass ich Probleme mit ihr habe. Und ja, irgendwann dachte ich, so kann es nicht weitergehen. Ich muss irgendwas tun. Und ich habe auch was getan, aber ich habe ihr kein Witzebuch gekauft, damit die Witze endlich mal besser werden. Und ich habe auch nicht dafür gefastet, dass ihre Witze besser werden und sie nicht mehr so peinlich reagiert, sondern ich habe angefangen, Gott zu bitten, dass seine Liebe, die in mein Herz ausgegossen ist, dass die einfach größer wird und dass ich mit dieser Liebe auch diese Maria lieben kann. Weil ich wusste ganz genau, so wie ich über Maria denke, das ist nicht richtig. Ich lächle zwar nett, aber innen drin sah es ganz anders aus in meinem Herzen, wenn mir Maria begegnet ist. Und ich habe angefangen, dafür zu beten, dass Gottes Liebe größer wird. Und ich habe sogar angefangen, für Maria zu beten. Und ich konnte sie wirklich irgendwann segnen und ihr Gutes wünschen. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Ihre Witze sind besser geworden. Also das auch, aber das war nicht mein primäres Anliegen, sondern mein primäres Anliegen war, dass ich Maria wirklich ungeheuchelt lieben kann. Und das war so genial. Gott hat mein Herz verändert. Und auf der einen Seite fand ich es so erschreckend, wie heuchlerisch ich eigentlich war. Wie erschreckend ist es, dass wir anderen Menschen was vorspielen können und meinen, der andere merkt es nicht. Aber Gott merkt es irgendwie doch. Und ich war Gott so dankbar, dass Maria und ich irgendwann richtig gute Freunde geworden sind. Und aus meinem aufgesetzten Lächeln wurde ein ehrliches, echtes Lächeln. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Diese Liebe, die wir uns jetzt angeschaut haben, die hat nichts mit Weichheit zu tun. Diese Liebe hat nichts damit zu tun, ja, ich lass mal alles durchgehen und beschönige alles und ist ja nicht so schlimm, weil ich hab dich ja lieb und alles ist so happy-clappy. Es geht nicht darum, irgendwas zu beschönigen. Denn Paulus, der schreibt hier ganz deutlich, die Liebe sei ungeheuchelt und auf der anderen Seite verabscheut das Böse. Wenn die Liebe echt ist, dann kann ich das Böse nicht lieben. Das passt nicht zusammen. Die Liebe, die verabscheut das Böse. Und das schreibt Paulus hier ziemlich deutlich. Und je tiefer, je echter meine Liebe ist, desto mehr werde ich das Böse wirklich verabscheuen. Und ich werde mich davor ekeln, ich werde es hassen. Und das ist ein gutes Stichwort. Vor was ekelst du dich? Ich habe euch mal ein verschimmeltes Brot mitgebracht. Manche denken sich, ja, ist nicht so schlimm, kann man abkratzen und dann kann man das immer noch essen. Nächste Bild ist schon ein bisschen ekliger, aufgepasst. Ja, da rollen sich schon die Fußnägel hoch bei manchen Damen. Es soll Menschen geben, die ekeln sich vor Gläsern. Wenn die Gläser aus der Spülmaschine ausräumen sollen, einfach diese Schicht, die auf dem Glas ist, da zuckt es die regelrecht zusammen. So Leute kenne ich auch. Und als letztes mein Favorit, wo sich meine Fußnägel hochrollen, Champignons. Amen, Bruder. Das, oh, Champignons, das geht bei mir gar nicht. Forscher aus London, die haben 2.500 Menschen mal befragt und sie haben diesen Menschen 74 Ekelszenarien vorgestellt. 74 Dinge, die eklig sind. Und diese Menschen sollten bewerten zwischen gar nicht eklig und extrem eklig. Und auf Platz 1 sind infizierte und eiternde Wunden gelandet. Da zeige ich euch jetzt mal kein Bild. Das war auf Platz 1. Davor ekeln sich die meisten Leute. Und diese Forscher, die haben mal 6 Kategorien auch zusammengefasst, die ein gewisses Ekelpotenzial enthalten, wo es einen schon mal schütteln kann. Mangelnde Hygiene, ja, entweder Körpergeruch oder in der Nase popeln, war da als Beispiel angegeben. Da gibt es Leute, die ekeln sich vor sowas. Tiere, und zwar in Form von Krankheitsüberträgern, Moskitos, Mäuse, aber auch Tiere, die eklig aussehen, Nacktschnecken und so weiter. Sex, aber im Sinne von Prostitution. Da sind Menschen so richtig angeekelt, wenn sie von sowas hören, wenn sie von sowas lesen. Abnormale Erscheinungsbilder, zum Beispiel eine Hand mit 4 Fingern, haben sie als Beispiel gebracht. Der nächste Punkt, Läsion, da muss ich auch erstmal gucken, was das ist. Verletzung oder Störung der Funktion eines Organs oder eines Körpergliedes. Läsion, da war das Beispiel Eiter oder Blasen, wenn Menschen sowas sehen. Und ein letzter Punkt, Lebensmittel, das verschimmelte Brot, was wir eben schon hatten. Das sind Dinge, wo Menschen sich ekeln. Und Wikipedia schreibt, dass Ekel sich durch starke körperliche Reaktionen zeigt, wie zum Beispiel Übelkeit, Brechreiz, Schweißausbrüche, sinkenden Blutdruck oder sogar Ohnmacht. Und Wissenschaftler sagen, dass Ekel nicht nur ein Affekt ist, sondern ein Instinkt. Ekel ist eine Art Schutzmechanismus, der mich vor gewissen Dingen bewahren kann, vor Champignons zum Beispiel. Und jetzt schreibt Paulus, dass wir das Böse hassen sollen. Wir sollen uns davor ekeln, wir sollen es verabscheuen. Wir sollen keinen Brechreiz kriegen, wenn das Böse kommt oder die Sünde, aber wir sollen es verabscheuen, wenn das Böse vor der Tür steht. Wie gut ist es, wenn wir mit der Sünde, mit Versuchungen genauso umgehen, dass wir sagen, boah, ich ekle mich davor. Ich ekle mich vor dem Bösen. Und Paulus, der erwähnt das immer wieder im Neuen Testament, wovor wir fliehen sollen oder wovor wir uns ekeln sollen. Da ist zum Beispiel die Unzucht, 1. Korinther 6, Vers 18. Da ist der Götzendienst, 1. Korinther 10, Vers 14. Da ist die Geldliebe, vor der wir uns ekeln sollen, die wir hassen sollen. 1. Timotheus 6, Vers 10 und 11. Und selbst die Autoren aus dem Alten Testament haben erkannt, dass wir das Böse hassen sollen. Die Furcht des Herrn liegt darin, das Böse zu hassen. Lesen wir immer wieder in den Psalmen, in den Sprüchen, Sprüche 8, Vers 13 zum Beispiel. Und ich habe mich gefragt, okay, wir sollen das Böse hassen? Christ sein und hassen, das passt irgendwie nicht zusammen, oder? Weil hassen ist doch Sünde. Darf ich denn hassen als Christ? Es kommt darauf an, welche Dinge wir hassen, weil Gott selbst hat Dinge, die er hasst. Das lesen wir ganz oft auch im Alten Testament. Gott hasst den Götzendienst oder eine falsche Zunge oder jemanden, der Streit oder Zwietracht sät. Gott hasst die Wahrsagerei, Hochmut, Lügenlippen. Das sind alles Dinge, die Gott hasst, die ein Greuel für ihn sind. Jesus, der war zornig, als er im Tempel war, Johannes 2, da hat er mal richtig aufgeräumt. Und er hat es gehasst, was die Menschen aus dem Tempel gemacht haben. Der Tempel, der eine Begegnungsstätte Gottes ist, die Menschen haben ein Kaufhaus daraus gemacht. Die haben sich dahingestellt und Opfertiere verkauft und Selfie-Sticks und WM-Trikots. Aber es ging nicht mehr darum, Gott anzubeten, sondern um Profit zu machen. Und das war ein heiliger Zorn, den Jesus hatte, und der war berechtigt. Bei uns Menschen ist dieser Grat zwischen einem heiligen Zorn und einem menschlichen Zorn oft sehr schmal. Und manchmal hat man vielleicht einen menschlichen Zorn und sagt, das ist geistlich. Ja, das ist bei uns etwas schwieriger zu managen als bei Jesus. Und dennoch schreibt Paulus, verabscheut das Böse. Wer ist damit gemeint? Oder was ist damit gemeint mit dem Bösen? Paulus sagt, es ist zum einen das Böse, das in der Welt geschieht. Wir haben es vorhin in dem Bericht von Kostas gehört, wo er gesagt hat, die ganze Welt ist böse. Und dieses Böse kann auch in unsere Gemeinde eindringen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Paulus redet von einem ethischen und von einem geistlichen Verfall. Er redet von Sünde. Und dieses Böse kann aber auch ein Titel für den Teufel sein, ja, der Strippenzieher von allem Bösen ist. Wir sollen das Böse verabscheuen. Wie geht es dir mit Sünde, wenn du in dein Leben schaust? Wenn du mitbekommst, dass es da Leute gibt, die sich streiten, dass gelästert wird, dass jemand schlecht gemacht wird, machst du einen großen Bogen um diese Situation, weil du denkst, ja, geht ja nicht um mich, das sollen die mal alleine klären? Machst du einen großen Bogen, weil du sagst, oh, Konflikte sind mir sowas von unangenehm, ich kann da jetzt nicht dazwischen gehen, weil ich mag das selber nicht. So ein Typ bin ich. Konflikte sind nicht so mein Ding, oder Konflikte bewältigen, austragen. Wenn unsere Liebe ungeheuchelt ist und wenn wir das Böse hassen, dann werden wir versuchen, Konflikte zu klären. Egal, ob wir mit inbegriffen sind oder ob wir andere Leute sehen, die Konflikte miteinander haben. Weil wir einfach wollen, dass die Liebe regiert, dass Jesus regiert in unserer Gemeinde. Und dann wollen wir uns nicht von solchen Dingen beeinflussen lassen. Wir sollten immer wieder schauen, dass wirklich Friede herrscht in unserer Gemeinde und nicht irgendein Lächeln aufsetzen, das vielleicht gar nicht echt ist. Wenn du selber betroffen bist von der Sünde, wie reagierst du? Ich finde die Geschichte von Josef aus dem Alten Testament immer wieder so genial, dass die Frau von Potiphar, die will mit ihm schlafen, und er reißt sich los, rennt nackelig aus dem Haus und sagt, wie könnte ich so eine große Sünde begehen und gegen meinen Gott sündigen? Ich werde nicht mit dir schlafen, weil ich Gott vor Augen habe. Ich hasse die Sünde, geh weg, lass mich in Ruhe. Wie gut ist es, wenn wir genauso reagieren, wenn die Sünde vor der Tür steht und nicht sagen, naja, ich bin halt ein Mensch, ich sündige auch, ist halt so, was soll ich machen? Ich habe vor Jahren mal mit einem Jugendlichen geredet, der gesagt hat, hey, Jesus ist sowieso für meine Sünden gestorben. Ist alles vergeben. Kann ich doch weiter sündigen, weil Jesus vergibt das doch sowieso. Wenn wir so denken, dann haben wir nicht verstanden, was Jesus für uns getan hat, was es Jesus gekostet hat. Wenn wir so denken, dann haben wir irgendwie noch nicht begriffen, dass wir wirklich frei sind und dass wir ein geniales Leben mit Gott haben. Dass Gott uns ein geniales Leben anbietet, das nicht komplett frei von Sünde ist, aber wo es sich lohnt, Gott nachzufolgen und die Sünde wirklich zu hassen. Und so radikal, wie wir das Böse hassen sollen, so radikal sollen wir am Guten festhalten. Was ist damit gemeint, an dem Guten festhalten? Es gibt Menschen, die sagen, ich glaube an das Gute im Menschen. Es gibt den Werbespruch von Erasco, dieser Suppenhersteller, das Gute daran ist das Gute darin. Könnte man auf uns Christen beziehen. Das Gute an mir ist das Gute in mir, der Heilige Geist, ja, die Liebe Gottes. Haltet fest am Guten. Woher weiß ich denn, was gut ist und was ich Gutes tun soll oder kann? Ganz einfach, indem ich Gott frage. Und dass ich Gott frage, wo willst du mich im Alltag gebrauchen, um anderen Menschen Gutes zu tun? Aber auch indem ich die Bibel studiere. In der Bibel steht Gottes Wille, in der Bibel steht, was gut ist. Römer 12,2, wo Paulus sagt, wir sollen unser Denken erneuern lassen, damit wir Gottes Willen erkennen. Das Gute, Vollkommene, das Heilige. Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was ist es anderes, als Recht zu tun, Liebe zu üben und demütig zu wandeln mit deinem Gott? Und es kann manchmal anstrengend sein, das kann manchmal schwer sein und mühselig. Und manchmal kann die Motivation fehlen und wir sagen, oh, ich schaff's einfach nicht. Aber lasst uns darauf achten, dass es zu unserem Herzenswunsch wird, an dem Guten festzuhalten. Das bedeutet zum einen an der Beziehung mit Gott. Gott hat so viele geniale Dinge für uns bereit. Und es ist so genial, mit Gott zu leben. Lasst uns daran festhalten, egal wie die äußeren Umstände sind. Auch wenn das einfach gesagt ist von hier vorne. Aber das, was Gott bereithält, das ist viel, viel besser als all das, was uns im Leben passieren kann. Lasst uns am Guten festhalten, an der Beziehung zu Gott. Und lasst uns daran festhalten, Gutes zu tun, unseren Mitmenschen gegenüber. Welche Sache gibt es in deinem Leben, wo du dran festhältst, wo du sagst, boah, das mache ich total gerne, das mache ich immer wieder, da bin ich konsequent, da muss mich keiner dran erinnern, daran halte ich fest. Vielleicht gehst du gerne joggen und sagst, ja, ich mache das jede Woche, keine Kompromisse, selbst wenn es Medizinbälle hagelt, ich gehe joggen, daran halte ich fest. Woran hältst du fest? Dieses Festhalten am Guten kann man auch so wiedergeben, zusammenkleben, an jemandem kleben oder festgeklebt sein, fest verbinden, sich an jemanden oder etwas hängen, an jemandem oder etwas festhalten, sich eng und dauerhaft an jemanden oder etwas anschließen, sich an jemandes Fersen hängen oder heften, jemandem anhangen. Und das sind alles ganz starke Begriffe und Beschreibungen, und das zeigt einfach, wie wichtig es ist, dass wir am Guten festhalten. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. Ich möchte dich ermutigen, dass du diesen Vers mitnimmst in deinen Alltag. Ich habe diesen Vers in meine Woche mitgenommen und habe vor allem gebetet, dass Gott mir hilft, dass meine Liebe ungeheuchelt ist. Für die ganzen Menschen, die mir so begegnen. Und ich möchte dich fragen, welche Maria gibt es in deinem Leben? Bitte Gott, dass er dir ungeheuchelte Liebe für sie schenkt. Vor welcher Sache ekelst du dich? Was machst du, wenn du eine Spinne siehst? Wenn du Champignons auf deinem Teller hast? Wie reagierst du da? Bitte Gott, dass du dich vor der Sünde mindestens genauso ekelst und dass du einfach nur die Beine in die Hand nimmst und rennst. Von welcher Sache kann man dich nicht abbringen, weil du festhältst, weil du dranbleibst? Bitte Gott, dass du genauso konsequent am Guten festhältst. Lasst uns aufstehen und das ein bisschen sacken lassen und aber auch gemeinsam beten und Gott vielleicht konkret für diese Dinge beten, dass unsere Liebe ungeheuchelt wird, dass wir am Guten festhalten, dass wir das Böse verabscheuen. Und ich mache den Abschluss. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir mit dir leben dürfen, dass wir dich haben dürfen, dass du uns wolltest, dass du diese Beziehung zu uns haben wolltest und dass du wirklich erfahrbar bist und dass deine Liebe erfahrbar ist und dass du nicht irgendwo oben im Himmel sitzt und wir hier unten und da doch irgendwie eine Entfernung ist, sondern danke, dass du ganz konkret wirken möchtest in unserem Leben und dass du uns beschenken möchtest. Und Vater, ich bitte dich von ganzem Herzen, dass du unsere Herzen berührst. Und ich bitte dich, dass du in uns diesen Wunsch wächst, dass unsere Liebe immer ungeheuchelter wird. Sei es hier in der Gemeinde, sei es zu Menschen auf der Arbeit. Ich bitte dich, dass wir mehr und mehr dahin kommen, das Böse zu hassen, dass wir da wirklich konsequent sind und nicht irgendwie so Larifari und Dinge durchsickern lassen. Und ich bitte dich, dass du uns immer wieder anspornst, dass wir am Guten festhalten, an dir und auch dadurch, dass wir einander dienen und uns so gegenseitig auch ermutigen. Danke, dass du uns dabei helfen willst, Vater, und ich bete um deinen Segen, um dein Wirken für uns als Gemeinde, dass du uns da begleitest und voranbringst. Amen.